Heute geht es um die Esculapnatter, eine Schlangenart, die hin und wieder auch im Park oder Wald des Schloss Freudenberg anzutreffen ist. Ich spreche mit der Biologin Annette Zitzmann von der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V., abgekürzt AGA, und mit Richard Ab vom Naturschutzhaus Wiesbaden. Der Name Esculapnatter steht in Verbindung zu Asklepios. Asklepios, Sohn des Gottes Apollo und seiner sterblichen Frau Koronis. Er wurde erst später zum Gott der Medizin und Heilung. Asklepios verdankt sein Überleben seinem Vater Apollo, der ihn mittels Kaiserschnitt rettete, während seine Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Während Asklepios heranwuchs, wurde er immer berühmter. Er war ein hoch angesehener Heiler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Neben der Kunst der Chirurgie beherrschte er den Einsatz von Medikamenten und Beschwörungsformeln und er war im Besitz eines kleinen Fläschchens Gorgonenblut mit magischen Eigenschaften, welches er von der Göttin Athene geschenkt bekommen haben soll. Asklepios wurde in der Antike als Mann mittleren Alters dargestellt, der eine Rute in der Hand hält, um die eine Schlange gewunden ist. Ein Schlangenbiss galt in der Antike als schlimmste aller Leiden und schwer zu heilen. Asklepios jedoch besaß die Kraft der Heilung. Er war in Griechenland sehr beliebt und Menschen aus allen Mittelmeerländern kamen zu seinen Tempeln, um sich heilen zu lassen. Mit Annette Zitzmann konnte ich online sprechen, was die Aufnahmequalität einschränkte. Ausgangspunkt: Der Asklepios starb.
Das macht sie natürlich berühmt. Ne? Sie steckt quasi im Wahrzeichen der Weltgesundheitsorganisation. Sie eignet sich sehr gut für die Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz, weil dafür, dass es eine Schlange ist, vor der natürlich viele Leute irgendwie Angst haben, ist sie dennoch mit relativ vielen positiven Eigenschaften belegt. Also ich will mal eins sagen, eine Kreuzotter, so eine Viper, ne? Das verbindet man ja irgendwie mit einem angsteinflößenden Tier. Man erkennt sie an diesem bösen Blick, also aus menschlicher Sicht gesehen, der damit zusammenhängt, dass bei Vipern eben über den Augen Schuppenschilder stehen, die quasi wie so eine Augenbraue, wie so ein Überaugenwulst machen. Das fehlt den Nattern und so auch der Esculapnatter. Also sie hat quasi so ein relativ freundliches Gesicht. Sie hat keine schlitzförmigen Pupillen, wie das bei den giftigen Vipern der Fall ist, sondern sie hat runde Pupillen. Und dann ist sie ja eben in der Historie, wenn sie denn nun schon mit den Ärzten und Apothekern in Verbindung gebracht wird, wohl eher ein heilbringendes Tier. Ne? Also man könnte sich vorstellen, sie ist ja in Südeuropa schwerpunktmäßig verbreitet, dass sie da in Häusern durchaus gut gelitten war, weil sie die Leute eben von Ratten und Mäusen befreit hat, die auf ihrem Speiseplan stehen. Also ich sage immer, die Esculapnatter ist so unter den Schlangen das, was der Seehund im Naturschutz für die Säugetiere ist. Also sie ist eigentlich eine gute Schlange, die sich die Leute auch irgendwie dann ganz gerne anschauen und bei Führungen kann man durchaus auch die Menschen dazu bewegen, die mal anzufassen. Und relativ schnell ist da eigentlich das Eis gebrochen. Das fällt mir so als Besonderheit ein. Und die nächste Besonderheit liegt natürlich in ihrer Verbreitung bei uns in Hessen. Sie ist schwerpunktmäßig im Mittelmeerraum verbreitet und hat hier eben solche isolierten Vorkommen. In Hessen ist das einmal das Vorkommen um Schlangenbad. Das geht im Prinzip von Wiesbaden im Osten bis zur Landesgrenze im Westen. Und im Norden bis Bad Schwalbach oder inzwischen ein wenig darüber hinaus, weil sie es geschafft hat, den Taunuskamm zu überwinden, bis im Süden an den Rhein. Ja, also das sind dann ungefähr 150 Quadratkilometer geschlossenes Verbreitungsgebiet. Und dann gibt es ein zweites Vorkommen. Das liegt im südlichen Odenwald bei Hirschhorn, der Perle am Neckar. Das ist wesentlich kleiner und dort kommt die Art eben auch nochmal in einem kleinen, isolierten Gebiet, das so ein bisschen nach Baden-Württemberg reinreicht vor. Also zwei Mini-Gebiete an der nördlichen Verbreitungsgrenze der Art und im Sinne des Schutzes muss man sagen, dass Hessen deshalb auch eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser Art hat. Die Esculapnatter ist streng geschützt. Es ist ein Tier der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, also eine europäische Schutzverfügung gibt es für die Art, ist da im Anhang 4 verzeichnet. Das heißt, unser Bundesland oder Deutschland muss zusehen, dass die Tierart in einem sogenannten günstigen Erhaltungszustand verbleibt beziehungsweise dorthin kommt. Die Bestände müssen regelmäßig überprüft werden und es müssen eben Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die der Esculapnatter hier so ein ganz gutes Leben ermöglichen.
Ich fragte Annette Zitzmann, wie es zu ihrem Interesse an der Äskulapnatter kam und mit welchen Maßnahmen die Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen, abgekürzt AGA, den Erhalt der Äskulapnatter unterstützt.
Das kam später im Studium, habe ich mich eigentlich mit tropischen Säugetieren beschäftigt. Ganz, ganz seltene Tieren. Und als ich dann aber damit sozusagen fertig war, bin ich zu AGA gekommen. Und meine, das war tatsächlich über den Job die erste intensive Beschäftigung mit Schlangen. Gleichwohl habe ich mich schon immer für alle Tiere interessiert. Aber eben dieser Blick auf die Herpetofauna, da fasst man Amphibien und Reptilien, also Lurche und Kriechtiere zusammen. Warum auch immer, sie haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun, diese beiden Tiergruppen, aber werden trotzdem irgendwie zusammengefasst. Das kam tatsächlich erst dann über den Job bei der AGA. Also diese Art hat mich fasziniert und jeder von uns hatte irgendwie so eine Art, wo er sich dann besonders dahinter geklemmt hat und in den Projekten tätig war. Und so bin ich dann bei der Äskulapnatter hängen geblieben. Und das ging dann sehr intensiv 2005 los und im Jahr 2010 hat nämlich das Land eben auch seinen Verpflichtungen, ist es da intensiv nachgetan, dieser streng geschützten, europäisch geschützten Art was Gutes zu tun, haben wir dann ein Artenhilfskonzept aufgelegt für die Äskulapnatter. Und dort wurden dann eben verschiedenste Maßnahmen im Rhein-Gott-Taunus-Kreis und Wiesbaden beschrieben, wo die Art vorkommt und wo man was für sie tun kann. Und das sind dann eben ganz verschiedene Arten von Maßnahmen. Das eine hatte ich ja eben schon zwischendrin erwähnt, Reptilien brauchen eben besonnte Areale, um auf Temperatur sozusagen zu kommen. Und in unserer Landschaft gibt es eben sehr viele Gebiete, die zunehmend verbuschen, also alte Obstbaumgrundstücke, zum Beispiel alte Gärten, die nicht mehr genutzt werden, die komplett zuwuchern. Und durch die Aufgabe der Pflege gibt es eben keine besonderen Stellen mehr und damit verschwindet im Grunde genommen das wichtige Habitat. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für Waldtäler. Wenn die nicht offen gehalten werden, über eine Beweidung, über irgendwelche Aktivitäten, würden auch solche Waldbachtäler zuwachsen. Also das ist ein Ansatz, dass man einfach prinzipiell diesen offenen Lebensraum schafft. Er muss aber auch begrenzt sein, denn für diese Tiere spielt nicht nur Sonne eine Rolle, sondern eben auch Schatten. Eine Schlange muss sich zwar irgendwie auf Betriebstemperatur bringen, aber sie braucht auch Versteckmöglichkeiten. Das heißt, sie tun einer Schlange, wenn sie sie immer wieder in die Sonne setzen, weil sie denken, Mensch, das ist ein Reptil, du brauchst Wärme, nichts Gutes, sie würde ratzfatz einen Kreislaufkollaps kriegen, weil sie überhitzen würde. Also im Grunde genommen könnte man, wenn es ums Überleben geht, einem Reptil im Kühlen bessere Dienste leisten. Da kann sie sich zwar nicht gut bewegen, die Schlange, aber sie droht nicht an Überhitzung einzugehen, sondern sie fährt einfach ihren Kreislauf runter. Das heißt, Grenzstrukturen, besondere Stellen, die an Trockenmauern, die an gute Waldränder grenzen, die an Bebauung, an Siedlungen grenzen, da hält sich ja auch sehr gerne in Siedlungsnähe auf. Sowas ist ideal und sowas kann man fördern. Dann war ein ursprünglicher Ansatz die Forstwirtschaft. Schlangen legen ihre Eier in kompostierbares Material. Die setzen sich nicht wie ein Huhn auf ihre Eier, um es zu bebrüten, weil sie ja selber nicht wie ein Huhn eine hohe Körpertemperatur haben, sondern sie müssen passiv die Wärme irgendwie nutzen. Und das ist der Fall in verrottendem organischem Material. Ursprünglich können das eben zusammengefallene Bäume im Wald gewesen sein oder Schwemmhaufen, die an Flussgestaden angeschwemmt werden. Und früher hat man ja das Holz eben recht radikal aus dem Wald rausgeholt. Deshalb war so ein früher Ansatz, okay, dann existiert da vielleicht nicht mehr genug verrottendes Material in der Landschaft. Wir versuchen das nachzubilden. Und dann sind solche künstlichen Eiablagehaufen angelegt worden. Da machen, könnte ihr Komposthaufen im Garten sein. Da machen sie eine Einfassung aus Holz, schmeißen da ihre Gartenabfälle rein. Laub, Holzschredder, Sägemehl, alles egal, alles lebt da rein. Und da kriechen dann die Tiere so im Juli hinein, die Weibchen, wenn denn die Paarung erfolgreich war. Und da werden dann solche Eipakete abgelegt. Und diese Maßnahme mit den Eiablageplätzen, die hat sich ganz hervorragend bewährt. Ja, wenn man die an der richtigen Stelle anlegt, wird das sehr gerne angenommen. Nicht nur von der Äskulapnatter, sondern auch von der Ringelnatter, die legt auch gerne Eier. Die Schlingnatter, das wäre jetzt die dritte Art, die in unserem Beritt hier vorkommt. Die ist ja nicht unbedingt, weil die Schlingnatter zu den Schlangenarten gehört, die ihre Eier gar nicht legen, sondern ohne Schale im Körper behalten und dann lebendgebärend sind. Aber in diesen Kompost gehen auch Rosenkäfer, also Käfer rein. Da gehen Igel rein, da geht alles Mögliche rein. Und damit ist das eben wirklich eine wunderbare Maßnahme, die man anders als andere Arten Hilfsmaßnahmen auch sehr gut evaluieren kann. Also man kann überprüfen, ob es das gebracht hat. Wenn Sie einen Hang freischneiden, dann denken Sie, wunderbar, hier ist jetzt wieder Raum für Reptilien, die können sich da sonnen. Ja, dann müssen Sie die aber erstmal finden und schauen, ob da jetzt wirklich mehr Tiere liegen als vorher. Und dann ist das Wetter nicht gut oder das Tier ist schwer zu erfassen. Sie sehen die nicht und vielleicht ist es trotzdem eine ganz tolle Maßnahme. Wenn Sie einen künstlichen Eierablagerhaufen errichten und die Tiere haben ihr Fortpflanzungsgeschäft hinter sich, sprich im Juli werden die Eier gelegt und im August, Anfang September irgendwann oder Mitte September gar schlüpfen die Jungschlangen, dann halten die sich da vielleicht noch eine Weile in diesem Haufen auf, verlassen diesen dann aber. Das heißt, sie können im Herbst kommen, Oktober, November oder noch später, egal, graben diesen Kompost um und finden diese übrig gelassenen Eihöhlen. Und wenn Schlangen schlüpfen, dann machen die das ähnlich wie ein Vogel. Die haben für kurze Zeit so einen mini kleinen Eizahn am Kiefer, ritzen damit die Eihülle auf. Das Ei ist nicht wie so ein Hühnerei mit so einer festen Kalkschale versehen, sondern das hat eher so eine pergamentige, ledrige Haut. Die wird aufgeschlitzt, Schlange schlüpft, verlässt irgendwann eben diesen Geburtsort. Und dann findet man eben im Herbst diese leeren Eipakete, kann durchzählen, wie viele Eier sind gelegt worden. Und wenn man diese schlitzförmigen Öffnungen findet, kann man sogar sagen, wunderbar, dieses Tier ist erfolgreich daraus geschlüpft. Es kann aber auch sein, dass die Eier geschlossen sind oder bräunlich verfärbt. Dann sind sie nicht geschlüpft. Dann ist irgendwas in dieser Entwicklung passiert, was dazu geführt hat, dass es eben keine erfolgreiche Reproduktion war. Und auf diese Art und Weise können Sie in unserem Haufen viele 100, 600, 700 Eier finden, die aus verschiedenen Gelegen stammen. Und dann scheint es so zu sein, dass manchmal sogar mehrere Weibchen, und zwar nicht nur von der Esculapnatter, sondern auch von der Ringelnatter, mehr oder weniger zur gleichen Zeit ihre Eier da reinlegen, weil, müssen Sie sich vorstellen, die Eier werden im Paket gelegt, dann kommt das aus dem Körper raus, ist alles so ein bisschen klebrig, schleimig und verbäpscht miteinander. Ne? Und dann kann es sein, dass so ein Esculapnatter-Gelege neben einem Ringelnatter-Gelege liegt und richtig so ein bisschen daran festgeklebt ist. Das zeigten die Wander mehr oder weniger gleichzeitig da. Ne? Und Ringelnattern legen etwas kleinere und etwas kreisrundere Eier, Esculapnattern etwas größere und eher ovale Eier. Und so kann dann der Experte bei der Untersuchung feststellen, welche Art hat reingelegt, wie viele Eier, wie viele sind geschlüpft. Und das ist natürlich großartig, hat man sonst kaum. Ne? Dass die Jungtiere, die da rauskommen, nicht alle überleben, ist klar. Wenn eine Tierart 12, 13, 17 Eier legt, naja, dann ist das sozusagen schon im Programm drin, dass da vielleicht ein Tier die Geschlechtsreife erlangt. Alle anderen werden vielleicht früh irgendwelchen Fressfeinden zum Opfer fallen oder überleben die ersten Lebenswochen nicht, überleben den ersten kritischen Winter nicht, wenn irgendwo es doch durchfriert. Also da gibt es eben diverse Gefährdungen.
Woran, so meine Frage an Annette Sitzmann, erkennt man die Esculapnatter?
Ja, also die Schlange kann relativ groß werden, das ist noch nicht eindeutig, aber sollte unbedingt erwähnt werden. Es gehört quasi, ist die größte einheimische Schlange, die wir in Hessen haben. Ja, wir haben Exemplare gefunden, die über 1,80 Meter lang werden. Die Männchen werden größer als die Weibchen, so ein großes Weibchen, das wird vielleicht 1,50 Meter lang, aber so ein Männchen kann über 1,80 Meter lang werden. Dann hat sie so eine ja, olivgrau-braune Grundfärbung. Sie kann auch schwärzlich wirken, Grundfärbung auf dem Rücken und an den Schuppenrändern. Und das ist wirklich diagnostisch, das hat keine andere Schlange, hat sie kleine weiße Punkte. Wenn man also im Feld eine Schlange sieht mit runden Pupillen, relativ groß, einer dunklen Körperoberseite und man sieht so winzig kleine weiße Fleckchen, dann ist es eine Esculapnatter. Dreht man sie um, hat sie einen einheitlich gelben, blassgelben bis richtig schön gelben Bau. So sieht sie dann aus. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil Baby-Esculapnattern, will ich jetzt mal sagen, also solche, die aus dem Ei geschlüpft sind oder ein oder auch zwei Jahre alt sind, haben noch eine etwas andere Färbung. Sie haben nämlich eine Kopffärbung, die sich von der adulten Tiere deutlich unterscheidet, mit einem Streifen, der unter dem Auge nach unten ragt und einem weiteren, der hinterm Auge so ein bisschen nach hinten geht und sie ist gemustert am Körper. Sie hat so ein kleines bisschen, man kann fast sagen, wie so ein Leopardenmuskel, so ein Fleckenmuster, was sich dann im Laufe der Zeit was dann eben im Laufe der Zeit verschwindet und nicht mehr sichtbar ist. Also das kann sicher beim Laien zu Verwechslungen kommen, dass wenn er eine kleine, vielleicht 30, 40 Zentimeter Schlange sieht, sich denkt, er hätte was ganz Neues da irgendwie vor die Augen gekriegt, aber es ist einfach nur eine jugendliche oder juvenile, das heißt junge Äskulapnatter. Ne? Nach 3 Jahren oder so verschwindet dann dieses Kindermuster.
Das verschwindet oder die häutet sich? Nein, das verschwindet.
Doch, sie häutet sich und bei der Häute, und Sie haben vollkommen recht, verschwindet eben das unter der alten Haut liegende typische Muster. Das machen die Tiere ungefähr 2-mal im Jahr. Es kommt immer darauf an, wie schnell wachsen sie, ne? Wann passen sie nicht mehr in die alte Haut, haben sie gut gefressen oder kommen sie gerade aus dem Winterquartier und sind so ein bisschen eingeschmoddert mit Erde oder so, ne? Dann muss man mal zusehen, dass man irgendwie die Haut wechselt. A, weil man wächst und die Haut wächst nicht mit. Und B, weil das auch eine Möglichkeit ist, Hautparasiten zum Beispiel loszuwerden. Ne? Deshalb muss ich die Schlange eben häuten und mache das eben nicht nur 1-mal im Jahr im Normalfall.
Wie reagieren bei einer Begegnung mit der Äskulapnatter?
Wenn man es übers Herz bringt, dann kann man einfach den Moment genießen und sich die Schlange betrachten. Eine Äskulapnatter hat mehrere Strategien, mit einem Besucher, der sie betrachtet, umzugehen. Die eine ist, sie bleibt liegen und denkt sich, der sieht mich nicht. Die andere ist, sie bemerkt den Beobachter, setzt sich langsam in Bewegung und haut ab. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung, weg von uns, weil sie flüchtet. Zu dieser Jahreszeit, jetzt im Mai, sind die Tiere so ein bisschen im Liebesrausch, ne? Weil jetzt treffen sich die Geschlechter, die Männchen führen Kommentkämpfe aus, also rangeln miteinander. Manchmal werden sie dabei von einem Weibchen beobachtet. Und es ist immer so, wenn Tiere in der Reproduktionsphase sind und es in dieser Zeit des Werbens ist, dann vergessen sie tatsächlich so ein bisschen manchmal die Umgebung, ne? Und werden unvorsichtig. Außerdem ist das früher eine Zeit, in der die Tiere eben besonders viel noch Wärme tanken müssen. Ne? Wir haben noch kalte Nächte zum Teil, mit jetzt ja immer noch manchmal nur 10 Grad. Dann kommt man doch vormittags mal raus und exponiert sich ein bisschen länger als später im Sommer. Das heißt, jetzt im Mai ist die Zeit, in der man die Tiere eben auch besonders sehen kann. Später im Jahr sind die genauso da. Die werden nur nicht mehr wahrgenommen. Ne? Es gibt Gebiete, in denen leben Äskulapnattern und Spaziergänger gehen an Wochenenden zu Hunderten daran vorbei, bemerken das Tier überhaupt nicht. Und man lebt sozusagen völlig ohne Angst, aber neben einem liegt eben die Schlange. Also im Grunde genommen Ruhe bewahren. Wenn man Schlangen nicht mag, dann geht man halt weg. Und wenn man eben die Faszination spürt, dann kann man sie eben beobachten. Aber mehr ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Ne? Was man im Moment nicht so richtig verhindern kann, ist, dass eben Tiere durchaus auch überfahren werden, weil in der Zeit heftiger Bewegungen werden eben auch Straßen überquert und Asphalt wärmt sich gerne auf, ne, in der Sonne und sorgt eben dafür, dass die Tiere da durchaus auch manchmal drauf liegen bleiben und dann eben von einem Auto erfasst werden. Aber rein theoretisch ist es möglich, aber das traut sich natürlich keiner. Das gibt die Naturschutzgesetzgebung tatsächlich her. Eine streng geschützte Art darf man ja gar nicht stören. Das heißt, mehr als beobachten darf man eine Äskulapnatter auch gar nicht. Man darf sie nicht verprügeln, man darf sie natürlich nicht umbringen. Sie ist streng geschützt und außerdem soll man ja eh kein Tier irgendwie in Bedrängnis bringen. Wenn aber Gefahr in Verzug ist, und das gilt jetzt zum Beispiel auch für Kröten und andere Tiere, die auf einer Straße sind und sie haben das Gefühl, oh, dieses Tier sitzt auf der Straße und könnte überfahren werden. Und dann könnten sie rein theoretisch das Tier nehmen und beiseite tragen, wenn für sie selber keine Gefahr besteht, und das Tier retten. Das heißt also, wenn Not am Mann ist, dann darf man sogar eine geschützte Art aus einem Gefahrenbereich heraustransportieren. Aber das ist sicher nicht nötig in den meisten Fällen. Ja?
Jetzt entnehme ich dem, sie würde mich nicht beißen. Und wo würde ich sie am sinnvollsten anfassen, wenn ich das denn tun wollte? Weil ich meine, 1,50 Meter hebt man ja nicht einfach so. Ne?
Genau, deshalb, es war eigentlich eher ein Hinweis für den Experten, weil man kann bei sowas natürlich auch Fehler machen. Natürlich beißen die Schlangen auch, sie haben aber sehr kleine Zähne. Und das kommt tatsächlich so ein bisschen auf das Individuum an oder ob sie stark aufgeheizt ist und wie sie so drauf ist. Ich will über Schlangen auf keinen Fall von einer Persönlichkeit in dem eigentlichen Sinne sprechen, aber Ich habe so viele Tiere in der Hand gehabt und manche sind ganz brav und machen gar nichts und andere sind vehement am Beißen. Und wenn man die Tiere kennt, lässt man das eigentlich sogar geschehen, weil die Zähnchen sind sehr klein. Das kann mal so ein bisschen bluten, aber ehrlich gesagt, das tut kaum weh. Ne? Und wenn man dann so keinen Gebissabdruck hat, dann kann man ja vor seinen Freunden und vor seiner Familie auch mächtig angeben, was man da an toller Verletzung zeigen kann. Ansonsten am Schwanz könnte man sie irgendwie vorsichtig beiseite heben oder man verscheucht sie. Die Schlangen würden dann auf jeden Fall flüchten, wenn man sich sie ihnen nähert und sie quasi so ein bisschen anstupst. Ne? Also dieses Anfassen bei Gefahrenverzug ist wirklich nur im äußersten Notfall theoretisch erlaubt. Mehr wollte ich damit eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Also im Großen und Ganzen verbietet sich das eigentlich.
Also da ich es auch niemandem empfehlen würde, das heißt, sie beißt sich aber nicht fest, sondern sie würde den Biss auch wieder lockern von sich aus?
Sie lockert den Biss, aber manchmal hat man Tiere, die man gerade untersucht, die man zum Beispiel wiegt oder bei denen man die Länge nimmt, die sich dann durchaus mal in so einem Finger, verbeißen kann und dann muss man so ein bisschen kitzeln und nachhelfen, dass sie dann auch wieder loslässt. Aber irgendwann würde sie loslassen.
Ich fragte Annette Zitzmann nach dem Fressverhalten der Äskulapnatter und erfuhr in diesem Zusammenhang Erstaunliches über den Kiefer der Natter. Ober- und Unterkiefer sind nicht fest mit dem Schädel verbunden.
Also von der Kraft her könnte man sich das schon vorstellen. Also auf dem Speiseplan stehen ja eher Kleinsäuger oder eben mal ein Vogel. Die Schlange packt mit den Zähnen zu, schlängelt sich mit dem Rest des Körpers, was halt nötig ist, um das Beutetier und zieht sich immer weiter zusammen, bis sozusagen die Beute ihren letzten Atemzug getan hat. Und wenn das Tier dann tot ist, dann kommt eben dieser Schlingakt, will ich mal sagen. Und das ist ja auch was, was man sich schwer vorstellen kann. Die Schlange hat ja immerhin keine Hände, ne, oder Arme, mit denen sie sich die Beute einverleiben kann. Sie muss das alles im Grunde genommen mit dem Kiefer machen. Und dieser Kieferapparat, dieses Maul von Schlangen, ist extrem kompliziert gebaut. Sie müssen sich vorstellen, das ist nicht wie bei uns. In unserem Schädel haben wir also einen Oberkiefer, der fest mit unserem Kopf verbunden ist. Und dann gibt es einen Unterkiefer und wir können den Mund auf und zu machen und so ein bisschen seitlich noch kauen. Und so kriegen wir unsere Nahrung klein. Aber in den Mund hinein befördern müssen wir sie mit Messer und Gabel oder eben mit unseren Händen. Und bei Schlangen sieht das so aus, dass Ober- und Unterkiefer nicht fest mit dem Schädel verbunden sind. Der Oberkiefer und der Unterkiefer bestehen aus einem Spangenapparat, der miteinander verbunden ist. Und Sie müssen sich vorstellen, die kleinen Zähne der Schlange sind nach hinten gerichtet. Sie nimmt die Beute ins Maul und kann die beiden Unterkieferhälften unabhängig voneinander bewegen und mit den Unterkieferhälften, ich mache die Hände quasi über die Beute so hinüberkraxeln, will ich mal sagen. Das Gleiche geht mit dem Oberkiefer. Wenn Sie in einem Film einer Schlange beim Fressen sehen, merken Sie, dass der ganze Kopf sich irgendwie ganz merkwürdig bewegt. Also im Schnauzen-Nasenbereich denkt man, Mensch, unter der Haut geht doch da irgendwas ab. Also selbst der Oberkiefer kann quasi auf beiden Hälften bewegt werden und so krabbelt die Schlange mit diesem Kieferspangensystem über die Beute drüber weg, bis sie quasi im Körper ist und dann über Muskelkontraktionen in den Magen und weiter unten in den Bauch befördert werden kann. Und ganz wichtig, Schlangen fressen ihre Beute, ihre Pelztierbeute immer vom Kopf zuerst. Ganz einfacher Grund, der Fellstrich spielt eine Rolle. Ne? Wenn das Fell wächst ja üblicherweise nach hinten und wenn man dann die Beute vom Kopf her frisst, gleitet man mit dem Fellstrich. Ja, wenn sie vom Schwanz her fressen würde, würde sich das Fell gegen die Maulschleimhaut, will ich mal sagen, stellen. Also so hat das alles seinen Sinn und dann funktioniert das auch und dauert eine Weile, bis die Beute dann eben verdaut ist.
Wie, so meine Frage, orientieren sich Schlangen? Und ich erfuhr mehr über die geteilte Zunge und das Jacobson-Organ. Gleichermaßen erstaunt war ich, als ich erfuhr, dass bei der Häutung auch die Augen mit einbezogen sind.
Im Besonderen ist es eigentlich eine geruchliche Wahrnehmung, über die die Schlangen sich orientieren. Schlangen haben wie alle Reptilien ja eine Zunge, die zur Orientierung aus dem Maul herausgestreckt wird. Was das Besondere an Schlangen ist, Schlangen können züngeln, ohne das Maul zu öffnen. Wenn man einer Schlange von vorne durch ins Gesicht guckt, stellt man fest, dass sie auf der oberen Maulseite so eine Art Lücke hat, durch die die Zunge herausgeführt werden kann. Die Zunge ist gespalten, hat also zwei lange Spitzen. Das führt nochmal zu einem Rechts-Links-Riechen, will ich fast sagen. Ja, also sie kann quasi an zwei Seiten Geruchsmoleküle aufnehmen. Sie streckt die Zunge bei geschlossenem Maul hinaus und führt sie dann wieder in das Maul hinein, in ein spezielles Organ, das Jacobsonsche Organ, in dem eben die entsprechenden Geruchswahrnehmungszellen vorhanden sind, die dann eben von dem Tier ausgewertet werden. Das heißt, sie kann eben mit Sicherheit zwischen Maus und Vogel und anderem unterscheiden und das macht sie rein geruchlich. Ne? Dadurch, dass die Schlange ja meistens irgendwie in Bodennähe oder am Boden sich aufhält, ist sie sehr empfindlich, was Erschütterungen zum Beispiel angeht. Diese kann sie wahrnehmen und sie kann natürlich auch schauen, aber das Auge ist nicht ihr Hauptsinnesorgan. Man merkt aber, dass es irgendwie ganz gut ist zu sehen, beziehungsweise dass die Schlange durchaus sich zurückziehen muss, wenn sie nicht so gut sieht. Wenn, wir hatten schon darüber gesprochen, wenn die Schlange sich häuten will, häutet sie ja nicht nur die Körperhaut, sondern sie häutet auch das Auge, weil anders als andere Reptilien, eine Eidechse oder eine Blindschleiche zum Beispiel, haben Schlangen keine beweglichen Augenlider. Wenn sie sich eine Blindschleiche betrachten, dann blinkert die, wie wir das ja auch machen, ab und zu das Auge, um dieses zu befeuchten. Bei Schlangen ist die Haut, das Auge quasi bedeckt, im Prinzip eine Schuppe, die durchsichtig und ungefärbt ist, wie so ein Transparentglas oben drüber. Wenn die Schlange im Begriff ist, sich zu häuten, dann färbt sich, löst sich diese Haut langsam ab und wird dabei trübe. Das gibt dann so ein graues, milchiges Erscheinungsbild. Ne? Das, wenn man die Schlange sieht und merkt, oh, die hat so bläuliche Augen, dann weiß man, die ist kurz vor der Häutung. Und in dieser Situation trifft man die Schlangen sehr häufig in Verstecken. Das heißt, das Tier zieht sich zur Häutung zurück und wenn es eben die Sicht überhaupt nicht mehr zur Orientierung verwenden kann. Das bedeutet also, die Augen bedeuten der Äskulapnatter oder anderen Schlangen eben durchaus auch etwas. Sie zieht sich zurück, wenn sie nicht mehr gut sehen kann. Aber es ist eben insgesamt eine empfindliche Phase, wenn die alte Haut im Begriff ist, sich zu lösen und die neue darunter eben noch nicht zum Vorschein getreten ist. Ne?
Und was sind aus Ihrer Sicht so besondere Eigenschaften? Also eine, die bei mir so hängen geblieben ist, mit der ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass die tatsächlich an Bäumen hochklettern kann.
Ja, sie gehört systematisch zu einer Gruppe von Schlangen, die man auch als Kletternattern bezeichnet. Das heißt, sie können gut auf Bäume klettern. Es gibt auch diverse Belege dafür, dass die Tiere zum Beispiel sich von Jungvögeln in Nestern ernähren. Ne? Also irgendwie müssen sie in den Baum und ins Vogelnest kommen oder sie klettert auch mal in einen Nistkasten. Wir haben da eine sehr schöne Fotodokumentation aus Rauental, wo ein Tier dann einen Gartenschläfer im Nistkasten erbeutet. Der Fotograf hat die Klappe von dem Nistkasten aufgemacht. Die Schlange ließ sich nicht behelligen und hat eben dann mit dem Verspeisen dieses Gartenschläfers weitergemacht. Also dazu klettert sie. Allerdings sind die allermeisten Sichtungen und Nachweise, die wir haben, doch eher in Bodennähe, muss man sagen. Ja, das macht sie dann offenbar, wenn sie denn zur entsprechenden Jahreszeit Nester aufsucht. Aber das Gros der Zeit verbringt sie eigentlich trotzdem eher am Boden oder in Bodennähe. Wobei man natürlich auch in Bodennähe diese Klettereigenschaft gut nutzen kann. Ne? Wenn man im Rheingau-Taunus-Kreis sich die Gebiete mit Trockenmauern zum Beispiel anguckt, ist es ja auch günstig, da irgendwie dran hochklettern zu können. Also dafür nutzt sie auf jeden Fall diese Fähigkeit. Und man merkt das zum Beispiel auch, dass es Schlangen gibt, die nicht gut klettern können. Wenn wir beim Fangen und für die Untersuchung der Tiere einzelne Tiere fangen und eine Äskulapnatter in die Hand nehmen, dann wickelt die sich zum Beispiel um den Arm, dann kann man die zweite Hand wegnehmen und das Tier bleibt wie um einen Ast gewickelt dort kleben. Wenn sie das mit einer Ringelnatter machen, hat die kein Verständnis dafür, wie sie sich an ihnen festhalten könnte und würde einfach runterfallen. Das zeigt so ein bisschen vom Verhalten, dass man das den Tieren eben durchaus mit dieser Kletterfähigkeit persönlich auch anmerken kann.
Und können Sie schildern, wie dieser Mechanismus abläuft? Also wie schafft eine Schlange das? Also welche Form von Bewegung macht sie oder welcher Mechanismus ermöglicht es ihr überhaupt, da hochzuklettern?
Also zunächst mal verbindet man mit dem Begriff Schlange ja das Schlängeln, ne? Also dieses seitliche sich fortbewegen und dann gleichzeitig sich nach vorne abzustoßen. Wir müssen sich vorstellen, so eine Schlange hat ja Schuppen, wie alle Reptilien eben hornige Schuppen haben. Die bedecken also die Körperoberfläche. Und wenn man so eine Schlange auf dem Foto sieht, sieht man eben auf der Oberseite viele kleine Schuppen, die unterschiedlich gefärbt sein können und den Tieren dann eben ihr typisches Aussehen, ihr Muster verleihen. Wenn man aber die Schlange umdreht, was man ja gewöhnlich nicht tut, sondern nur, wenn man sich eben damit beschäftigt, dann sieht man, dass auf der Unterseite der Schlange nur eine einzige Schuppenreihe sind. Das sind sehr breite Schuppen, die so ein paar Millimeter breit sind. und die stark überlappen. Und diese Schuppen, die können quasi sich einzeln am Boden verankern. Damit stößt sich die Schlange dann nach vorne ab. Und wenn das eben koordiniert über die gesamte Körperlänge funktioniert, kann man eben durch Schuppen abspreizen, zur Seite schlängeln, nach vorne schieben, eben diese gezielten Bewegungen quasi ausführen. Ja, das ist im Prinzip, also bei einem Gecko, der ja angeblich Fensterscheiben hochklettern kann, da sind das eben ganz, ganz mini feine Schuppen. Ne? Bei einer Schlange ist es wesentlich gröber. Sie ermöglichen es ihr aber eben grobe Strukturen ganz wunderbar zu erklimmen oder sich eben bei der Fortbewegung am Boden vom Boden abzustoßen.
Haben Aesculapnattern so etwas wie ein Winterquartier?
Wir haben das Gefühl, wir haben das über ein Jahr nur verfolgt, aber es ist damit zu rechnen, wenn die einen guten Ort haben, dass sie da auch durchaus immer wieder hingehen. Weil wichtig für die Art ist ja, dass sie im Winter nicht erfriert. Da sind Reptilien und besonders die wärmeverliebte Aesculapnatter natürlich besonders gefährdet. Das heißt, sie müssen irgendwo hin, wo es frostfrei ist. Und das ist eben da gegeben. Und da es eben auch ein Ort war, an dem viele andere Schlangen sich aufgehalten haben, nicht nur die vier mit Sender, sondern mit einer Wildtierkamera haben wir festgestellt, da sind auch ein paar Ringelnattern reingegangen und andere Aesculapnattern, die gar keinen Sender hatten. Dann kocht ein Salamander vorbei. Also verschiedene Tierarten, kann man sogar sagen, sind in dieses eine Winterquartier gezogen. Das bedeutet, das ist offenbar sehr gut geeignet und wird immer wieder die Tiere anziehen, denke ich mal.
Weil sie verbringen doch sonst vermutlich vorwiegend die Zeit alleine, oder?
Ja, also Schlangen kennt man jetzt nicht unbedingt als sozial interagierende Tiere, wie man das von Säugetieren, Vögeln oder Primaten kennt. Aber bei der Aesculapnatter ist es zum Beispiel so, die hat jetzt keine Reviere, die sie verteidigt, ne, zu bestimmten Jahreszeiten, wenn man dann irgendwie so eine Plastikfolie, die in der Landschaft rumliegt, hochhebt, kann es durchaus sein, dass dann 4, 5, 6 oder auch 10 Tiere auf einmal darunter liegen. Und vielleicht sogar den Kontakt zum Artgenossen irgendwie auch bei der Thermoregulation nutzen. Denn Schlangen sind wechselwarme Tiere. Sie sind mehr oder weniger genauso warm oder kühl wie die Umgebungstemperatur und suchen dann gerne eben einerseits Verstecke, andererseits solche Verstecke auf, die von oben mit der Sonne, über die Sonne gut aufgewärmt werden. Und das sind dann irgendwelche dunklen Folien oder ähnliches, die in der Landschaft rumliegen. Und da sind dann gerne mal mehrere Tiere darunter.
Welche Rolle spielt die Aesculapnatter für das ökologische Gleichgewicht?
Jeder Organismus spielt natürlich irgendeine Rolle, ne? Und man muss natürlich immer solche Artengemeinschaften in einem bestimmten Biotop in seiner Gänze sehen, ne? Sie wird sicher keinen Einfluss als solchen auf die Schlange, auf die Mäuse- oder Rattenpopulation haben. Ne? Sie wird nicht irgendwie dazu führen, in ihrem Jagdverhalten, dass sie in ihren Biotopen Vögel, Mäuse da irgendwie an den Rand der Existenz bringt. Sie ist selber Jägerin, also sie ernährt sich von anderen Tieren, aber sie hat natürlich durchaus auch als Beute einen Platz in diesem Ökosystem, weil nämlich die Schlangen zum Beispiel von Greifvögeln, ne, oder von Kolkraben, die bei uns ja auch immer häufiger werden, oder von Wildschweinen ist uns nicht so recht, oder von anderen Säugetieren, von Füchsen, von Mardern gefressen werden. Also das heißt, sie ist schlicht und ergreifend Teil eines Räuberbeutesystems, wenn man so will. Sie gehört eben hier in diese Landschaft. Sie ist nicht von den Römern ausgesetzt worden, ne? Wie auch manchmal irgendwie vermutet worden ist, dass die Römer in ihrem Zug nach Norden aus dem mediterranen Raum bestimmte Tiere mitgebracht haben, sondern die Aesculapnatter hat hier eine Reliktpopulation, die sich in einer nacheiszeitlichen Warmzeit hier irgendwie gehalten haben. Die Schlange war nach der Eiszeit teilweise bis Dänemark verbreitet, wie man aus Subfossilien weiß. Ja? Und dann ist es irgendwie wieder kühl geworden und es gab bestimmte Bereiche in Deutschland, an denen sie sich gehalten hat. Also sie gehört hierhin. Sie ist einfach Teil unserer Fauna hier. Und damit ist sie eben Teil dieses Ökosystems an diesen wärmebegünstigten Hängen im Rhein-Taunus-Kreis.
Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Richard Abt vom Naturschutzhaus Wiesbaden e.V., der maßgeblich an der Einrichtung des Schlangenpfads beteiligt war und ist. Der Schlangenpfad beginnt am Frauensteiner Friedhof und durchquert das Schlangenbiotop. Tafeln informieren über den Lebensraum der Äskulapnatter und das Artenschutzprojekt. Ich fragte Richard, wie es dazu kam, einen Schlangenpfad anzulegen.
Den Schlangenpfad. Auf den Gedanken hat uns eigentlich ein ganz renitenter Bursche gebracht. Der hat sich immer aufgeregt, weil wir dann einmal im Jahr für eine Stunde eine Führung machen. Hinten bei Frauenstein, ich sag mal nicht, wer es ist. Und der hat sich immer aufgeregt, weil wir würden die Äskulapnatter ja vertreiben. Einmal im Jahr, eine Stunde mit den Leuten da lang. Noch nicht mal, dass man die Äskulapnatter reinkrapscht oder sonst was. Und da haben wir halt gesagt, okay, Behörde angerufen, wie sieht's aus, habt ihr Geld dafür, kostet ungefähr 200 Euro, ihr stellt aber die Pfosten. Und dann haben wir Texte entwickelt, den einen, der unten ist, ist ein Teil davon. Und dann haben wir diesen Schlangenpfad gemacht, um halt die Leute aufzuklären, dass sie hier nicht totschlagen. In Frauenstein gab es mal so einen, der hat alles gemeuchelt, der hat wahrscheinlich immer seinen gleichen Weg gehabt. Haben wir sogar damals öffentlich im Kurier eine Belohnung ausgesetzt. Waren Blindschleiche, war eine Äskulapnatter, die hat er alle irgendwie in Spaten oder irgendwas hat er die alle geköpft. Ja. Und da kam man auf diese Idee, Aufklärung ist ja das A und O. Also machen wir das so. Wir machen es aber so, dass es kindgerecht ist. Kinder verstehen die Sprache der Erwachsenen schlechter, weil sie manchmal die Erfahrungswerte noch gar nicht haben und weil es einfach manchmal ein bisschen bekloppt ausgedrückt ist. Und wenn man es kindgerecht macht, das versteht ja halt auch ein Erwachsener. Und da haben wir gesagt, okay, Behörde, wie sieht es aus? In Frauenstein könnte man das machen, den Schlangenpfad, heißt ja sogar Schlangenpfad. Dann haben wir das dargestellt und dann kam die Gemeinde Kittrich, ist an uns rangetreten. Das hätten sie auch gern bei der Scharfenstein, weil da gibt es auch wieder Äskulapnatter in der Summierung. Und dann haben wir den da auch angelegt. Ist ja keine große Geschichte. Man geht einmal im Jahr, am besten im Frühjahr mal lang, guckt, ob irgendwelche Tafeln mal ausgewechselt werden müssen. Jetzt haben wir sie mittlerweile auf Blech. Vorher waren es Laminate, die machen 3-4 Jahre und dann sind sie futsch. Und jetzt auf Blech, die halten extrem, extrem gut. Also es ist letzten Endes so, dass es ein Spazierweg ist, der geht vom Friedhof her runter Richtung Hof Amada. Dann geht man aber rechts um die Ecke und geht hinten den Berg wieder hoch und kommt bei Knopsalm wieder raus und geht von da aus wieder zum Parkplatz vor. Den haben wir quasi beschildert. Ja, halt mit diesen Tafeln A3 und ein bisschen was erklärt. Was, wieso, weshalb, was soll eine Bruchsteinmauer, warum gibt es sowas und. Die Führung machen wir in der Regel in Frauenstein. Also ganz selten haben wir es mal im Kloster Eberbach gemacht. Da ist auch so ein Hotspot, Kloster Eberbach. Da muss man ein bisschen renitenter vorgehen und das Regierungspräsidium einschalten als das Kloster Eberbach. Da sind ja sehr viele Sachen neu gebaut worden. Na, was heißt neu gebaut worden? Ein Dach musste neu gedeckt werden und. Da muss man mit Fledermäusen, hat man da ein Problem. Mit Äskulapnattern, da haben sie Rattengift ausgelegt, haben dann auch alle möglichen Maßnahmen, wo es hieß, das müsst ihr vorher machen, bevor ihr den Mauerteil saniert. Nein, die haben erst die Mauer saniert und dann haben sie da was gemacht. Es muss andersrum sein. Also man kann nicht hingehen, jetzt für Amphibien einen Teich zuschütten, weil da irgendwas passieren soll. Den schütten wir zu und 2 Jahre später, den muss man zuerst machen. Ja. Das haben die einfach nicht verstanden. Da musste man so weit gehen und mussten beim Regierungspräsidium das, ja, denen klar machen. Da haben wir allerdings auch Fürsprecher gehabt, die haben mit den Fraktur geredet. Die haben dann mal einfach mal dem damaligen Verwalter, haben sie ziemlich klar gesagt, machen Sie es jetzt so, wie wir es besprochen haben, oder sollen wir es anordnen? Und schon ging's. Ja, und das ist ja halt 2-3 Mal passiert. Aber das ist Geschichte. Mittlerweile hat sich das, und auch mit der neuen Führung da, gibt es kein Problem. Also die akzeptieren das, die achten drauf. Die haben mittlerweile auch einen Gärtner, der super auch auf so Belange reflektiert. Also so soll es ja genau sein. Ja. Aber so ist es leider in vielen Bereichen immer noch nicht, trotz allem Wissen, was man so hat.
Die Gründung des Vereins Naturschutzhaus Wiesbaden e.V. hat viel damit zu tun, etwas Praktisches zu tun.
Also das Naturschutzhaus hat sich gegründet aus einem Grund, das ist jetzt gar nicht bösartig gemeint, auch den anderen Verbänden gegenüber nicht. Als der Olaf Gutmann und ich, und der Johannes Geistert, Wir waren beim BUND, ich bin auch beim NABU-Mitglied. Und jedes Mal, wenn man da ist ja immer der Vorsitzende, der das Sagen hat. Es ist nicht wie bei uns. Der Vorsitzende sagt dann, wo es lang geht, obwohl ja eigentlich der gesamte Vorstand entweder die Hand hebt, ob der Vorsitzende will oder nicht, dann das dann trotzdem macht. In dem Moment ist ja gut, dass es so ist. Und da war mir sowohl im BUND, da hat man sich aber viel mehr mit Planungen beschäftigt. Das wollte ich einfach nicht. Wir wollten praktisch was machen, ja. Und da kamen viele aus dem BUND, die praktisch was machen wollen. Und im NABU war es sehr ähnlich. Und beim NABU ist auch so, die waren noch zu sehr, das hat sich geändert mittlerweile, die waren zu sehr auf Vögel. Das ist ja der ehemalige Bund für Vogelschutz, Vögel. Und wenn der Olaf dann den Vorschlag gemacht hat, ihn würden Fledermäuse sehr interessieren, ob man dann so ein Projekt machen könnte, was er ja macht. Und da hat der große Vorsitzende, hat er gesagt, ach naja, für sowas ist kein Geld da, was hat denn das für einen Effekt und alles so ein Kram. Ich meine, die Gegenfrage wäre, was hat es für einen Effekt, sich nur um die Vögel zu kümmern? Also da wurde mit zweierlei Maß gemessen. Und da haben wir damals gesagt, also vorschreiben lassen wir uns das jetzt nicht. Wir machen die Naturschutzarbeitsgruppe mit Unterstützung des NABU, BUND, Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz. Die Bergwacht war dabei, die Bergwacht Wiesbaden, da komme ich übrigens auch her, ja, weil ich nicht marschieren bin, zum Bund. Und die Botanische Vereinigung, die waren quasi faktisch die Träger. Die haben alle gesagt, ja, dann macht eure Naturschutzarbeitsgruppe, wir zeichnen da mit und dann ist gut. Ja. Dann haben wir aber teilweise für Werkzeuge, Freischneider, Motorsäge, haben wir Zuschüsse der Stadt bekommen und die müssen irgendwie verbucht werden. Das kann man nicht als Vereinigung machen, also haben wir das Naturschutzhaus gegründet, also Naturschutzhaus e.V., korrekt gesagt. Ah ja, und dann, wir sind ein regionaler, kleiner Verein, wir arbeiten aber trotzdem zusammen, aber bei uns ist es wirklich so, A, kann jeder kommen und das ist bei vielen immer noch nicht in der Birne drin, sie wollen immer die Mitglieder haben. Und wenn man, unsere Argumentation war immer die, wenn jemand Spaß daran hat, dann wird er wahrscheinlich oder vielleicht sowieso Mitglied. Aber nicht bei einer Führung mit so einem Mitgliedsding da rumrennen und die Leute dann bequatschen, die eigentlich was ganz anderes wollen, als da jetzt was unterschreiben. Und damit sind wir eigentlich immer gut gefahren. Wir haben viele Mitarbeiter, die sind kein Mitglied, aber die machen mit. Darum geht's. Und wir wollen im Naturschutz wenigstens das, was man tun kann in der Praxis, wollen wir wenigstens auch machen, unabhängig von der Mitgliedschaft. Das macht man davon nicht abhängig, finde ich.
Ich bat Richard um Beispiele für Projekte, die das Naturschutzhaus e.V. Wiesbaden anbietet und durchführt.
Naja, jetzt das nächste Projekt, was wir jährlich machen, das ist, dass wir Eiablagehaufen für die Äskulapnatter, die wir schon an bestimmten Plätzen haben, dass wir die wieder aufschütten, weil dieses Zeug Laub, Rasenschnitt und wir nehmen halt Sägemehl, das kriegen wir hier in Kittrich vom Sägewerk, große Säcke voll und das schütten wir halt da drauf und die Schlangen gehen da rein, weil sobald das nass wird, wird es warm, es gärt und ist eine gute Möglichkeit, die auch sofort funktioniert und da fahren immer 3-4 Leute mit. Der eine hat ein Buschen, da haben wir dann das Zeug hinten reingestellt, sind zu diesem Platz gefahren, den wir vorgesehen haben, auch abgesprochen haben, dass da sowas passieren kann. Und dann füllen wir die auf. Das ist zum Beispiel ein Projekt. Das ist ein Tag lang und dann war es das. Und dann haben wir aber auch nicht nur Äskulapnatter-Projekte, sondern wir mähen verschiedene Bereiche, Goldsteintal oder Rabengrund, die Naturschutzgebiet sind und verhindern die Verbuschung. Wäre ja nichts Schlimmes, wenn das Wald wird, aber wir haben eine Kulturlandschaft, da stehen seltene Sachen, Orchideen und Ähnliches, da machen wir immer wieder ein bisschen frei, dass die nicht untergehen und für die Äskulapnatter sind wir zum Beispiel unterwegs am Schlangenpfad bei Frauenstein, da haben wir eine schöne Trockenmauer und die wächst immer wieder von oben und von unten zu. Die Mauer soll ja die Eigenschaft behalten, dass sie A als Unterschlupf zur Verfügung steht, aber sich auch gut erwärmt, weil das haben die am liebsten. Die Mauer, da sitzt man abends davor und denkt, dahinter ist die Heizung an. Ja. Da gehen wir halt hin und säbeln die Brombeere, alles was von oben runter wächst, säbeln die weg, einmal im Jahr. praktische Sachen halt einfach. Mit Kindern legen wir immer mal einen Tümpel an. Dadurch, dass wir das ja schon 30 Jahre lang machen, hat sich das so peu à peu entwickelt. Und unser Programm, ich habe hier eins hingelegt, unser Programm ist gar nicht so viel anders wie vor 20 Jahren. Weil es hat sich bewährt, dass man mit Kindern eine Führung im Goldsteintal macht. Da sind die Amphibienzäune, dann sehen sie mal einen Frosch, können den auch mal in die Hand nehmen und kriegen einen Sinn für sowas. Dann legen wir, alle 2 Jahre machen wir das nur, dann haben wir so ein paar Amphibienleichgewässer, die sind so halb so groß wie hier das Zimmer. Die verschlammen mittlerweile, die machen wir dann, die heben wir nicht aus, sondern machen sie immer nur ein bisschen größer, dass die Flachwasserzone bleibt, weil im Schlamm sind ja auch Libellenlarven und was weiß ich. Das machen wir auch mit Kindern, die sehen zwar nachher aus wie, die kommen direkt unter die Dusche, so wie sie angezogen sind. Und das hat sich so entwickelt. Also wir haben gesehen, was wollen die Leute gern machen. Und mit Kindern ist das sowieso eine tolle Sache. Ja. Genau die sind das ja, die oftmals in der Schule nicht mehr das lernen, was wir zwei vielleicht noch mitgekriegt haben. Da gab es noch einen Biologieunterricht. Die Lehrer, die tun mir heute sehr leid in ihrem Zeitraffer, was sie da machen können. Wandertage gibt es kaum noch. Wir sind damals mit einmal im Monat war es, glaube ich, gewesen, ins Goldsteintal, im Rabengrund, im Weilburgertal. Und da sind wir am Bach, wurde da gelagert eine Stunde. Und da waren wir am Bach und haben alles Mögliche an Viechern gesehen. Da mal ein Fisch und da mal dieses, da mal jenes. Es gibt es heute alles nicht mehr.
Die Äskulapnatter scheint, so Richard, nicht so scheu zu sein. Vielleicht ist dies auch der Grund dafür, dass sie im Park des Schlosses hin und wieder gesehen wird.
Die Äskulapnattern, also an die Schlingnattern kam mir so gut wie nie dran, dass man näher als 2-3 Meter ist. Außer sie ist gerade aus dem Loch raus. Ach, Sonne. Und dann hat man es schon am Wickel. Dann hat sie verloren. Ringnatter kommt man fast gar nicht richtig dran, weil die oft in der Nähe von Gewässern ist und ist sofort schuck im Wasser drin. Und die Äskulapnatter, warum die das macht, die hat so wahrscheinlich diese extreme Scheu, wie die anderen Reptilien, hat die nicht. Also ich habe hier am Freudenberg habe ich bei jemandem auf der Terrasse gesessen, so eine Holzterrasse, die so ein Stück vom Boden weg ist. Wir haben Kaffee getrunken, da hinten peilt ein Äskulapnatter hoch, rutscht uns unter Tisch durch und hinten wieder runter. Die ist wahrscheinlich dem Geruch von der Maus hinterher, weil wegen uns ist sie nicht gekommen, ja. Und hat gemerkt, ach, hier ist eine Maus. Die bewegen sich nicht, ist nichts, ach gut, tut mir keiner was. Und dann macht die sich ab. Auch wenn ich so eine Äskulapnatter mal bei einer Führung hochnehme, ich gebe sie niemandem, weil die beißt schon mal. Wenn es ihr zu bunt wird, wenn sie keine Lust mehr hat, dann beißt die auch mal. Die nehme ich hoch, aber nicht so typisch, wie es immer heißt, hinterm Hals muss man sie kriegen. Einfach reingreifen in das Knäuel oder in das Ding rein, hochheben und dann ist die verdattelt, als wenn man unser Bein hochheben würde. Und dann muss er erstmal sortieren und dann merkt sie, beißt mich nichts. Ach so, was ist das da? Ist das ein Ast, ein Arm? Ach egal, ich kletter da mal hoch. Und dann klettert die hier hoch, klettert mir über den Buckel. Und wenn sie keine Lust mehr hat, weil jeder da fotografieren muss und es ist zu viel Bewegung da, das irritiert die manchmal ein bisschen, dann krabbelt sie mir ins Hemd rein, liegt mir hier vorne am Bauch im Hemd und hat keine Lust mehr. Ja. Und wenn sie ganz wenig Lust hat, dann schnappt sie auch schon mal. Aber da kann man bis 5 zählen, dann lässt es auch wieder los. Also, die hält fest und dann zähle ich bis 5 und dann lässt sie los. Das habe ich mal irgendwann mitgekriegt, dass er auch loslässt. So, und jetzt ist ja nur mal als Beispiel bei der Führung wirklich so, da stehen 20 Leute. Jetzt schnappt die nach mir, wenn ich da wie so ein aufgeregtes Single, sie hat mich erwischt, oh, furchtbar. Das kann ich ja nicht bringen. Also sage ich dann einfach, ja, das macht sie manchmal. Lass los. Und dann das sind die 5 Sekunden und dann lässt sie nämlich in dem Moment dann los. Und dann ist das Gelächter groß. Ja? Und da ist man lebendiger, obwohl ich eigentlich gar nichts mache. Ich habe es nur mitgekriegt, dass sie nach 5 Sekunden ungefähr loslässt. Das ist alles.
Und der Biss ist schmerzhaft, aber nicht?
Nee. Auch nicht. Also wenn man nicht versucht wegzuziehen, was bei keiner Schlange klappt. Also ich habe das mal bei einer Katze gesehen. Da saß eine Äskulapnatter, eine Katze kam zu nah dran und wollte mal gucken, was das für eine Bratwurst, Gartenschlauch oder was weiß ich, was ist. Bewegt sich halt. Dann ist die dahin und die hat einmal zugestoßen, so schnell war die Katze nicht. Man kennt ja dieses Spiel, wenn man mit Katzen so Reaktionstest macht. Wenn man gut ist, 50-50. Die Katze erwischt dann zu 50%, aber die anderen nicht. Die Schlange erwischt sie immer. Die beißen aber dann in der Regel nicht, die boxen dann. Weil die sind in der Schnauze, sind die ziemlich unempfindlich. Und das hat die dann 3-4 Mal gemacht und die Katze hat sich getrollt. Die ist weg gewesen.
Werden Schlangen entdeckt, kann es sein, dass das Naturschutzhaus kontaktiert wird und bei der Lösung assistiert. So kann es im Ausnahmefall auch zu einer Begegnung mit einer Aesculapnatter im Heizungskeller kommen. Alles, was bunt ist, bezogen auf Schlangen, besser die Finger weg.
Holzstapel, der ist nicht frostfrei. Also es müsste was sein, was frostfrei ist. Da haben wir auch wieder ein gutes Beispiel, nämlich gerade hier am Freudenberg, ein Stück weiter vorne vom falschen Weg. Die haben einen Heizungskeller und haben haben immer das Fenster so ein ganz klein bisschen auf mit dem Riegel, dass es nicht ganz aufgeht. Und das hat die gefunden, ist da rein. Die gute Frau ist dann da runter, sieht auf einmal die Schlange, kriegt die Krise, ruft an und dann habe ich es aber beruhigen können. Also wenn man es den Leuten erklärt, sind die ganz friedlich. Habe ich gesagt, geben Sie ihr doch dieses Obdach. Die tut Ihnen nichts. Wenn wir jetzt anfangen, hier im Heizungskeller, und der stand voll mit allem möglichen Krempel, wie es so üblich ist, ja, da sucht man sich ja bewusstlos und findet sie vielleicht gar nicht, weil sie doch wieder abgehauen ist. Dann habe ich ihr gesagt, lassen Sie alles so, wie es ist. Wo die reinkam, finde ich auch wieder raus. Und dann ging es auch. Also die meisten lassen sich dann auch überzeugen. Und wenn ich dann sage, haben Sie eigentlich gemerkt, die macht ja hier auch im Sommer und im Frühjahr rum. Haben Sie viele Mäuse? Nö, Mäuse haben wir fast gar keine. Warum? Weil die Aesculapnatter sich ihr Frühstück holt. Das ist eine ganz einfache Geschichte, ja. Aber das ist den Leuten aberzogen worden, ja. Hygiene. Und da zählt auch eine Maus dazu, ja. Hygiene. Gibt ja auch viele geschlagen, die noch tot. Die sehen die Schlange und hauen drauf, ja. Kriegen die Krise.
Du sagtest, du wurdest angerufen?
Meine Nummer steht zwar ohne Namen da, aber vom Naturschutzhaus. Und wenn die Leute sagen, Schlange, und dann poppt gleich bei denen im Computer Naturschutzhaus auf, mit denen dieses Projekt Aesculapnatter eigentlich seit Jahren betreuen. Also auch mit dem Regierungspräsidium zusammen. Das ist eine feine Sache, aber man muss natürlich auch auf Anrufe reagieren. Ja. Also nicht so einfach so, ach, ist mir doch egal. Da reagieren wir halt drauf. Entweder der Kollege von mir oder ich. Und dann fahren wir halt notfalls, wenn es gar nicht anders geht, zu den Leuten mal hin. Erklären denen das ein bisschen, gucken mal, ob es ein Problem gibt oder nicht. Ja, also meistens gibt es kein Problem, aber man hat auch schon Leute gehabt. Es ist vielleicht eine witzige Geschichte. Wir hatten zwei Leute waren das gewesen. Die eine, die wohnt unten in Walluf. Da gibt es die Aesculapnatter genauso wie hier in Freudenberg überall. Die sind im Wallufthal. Ja. Die Frau, die geht raus und hatte angerufen, weil das wäre so ein bisschen komisch. Ich meine, ich hätte eine Schlange gesehen, aber was kann denn das sein? Naja, waren wir gerade da und da sind durchs Gras sind dann lauter so Striche gewesen. Da habe ich gefragt, ob da der Gartenschlauch lag. Nee. Und das Gras war noch feucht, das hat sich noch nicht aufgestellt. War es wahrscheinlich eine Aesculapnatter. Ich fahre wieder weg, halbe Stunde später ruft der Nachbar an, dass eine Aesculapnatter dann auf der Treppe lag und hat sich da mal kurz aufgetankt. Die Frau ist raus, ist gerade ohnmächtig geworden. Und so ein Phänomen hat man nur anders gelagert, hat man bei der Führung gehabt. Da stand also eine Frau, eine ältere Frau, stand ganz vorne, die war vielleicht 2 Meter weg, hat sich das alles angeguckt, wie man wir nehmen immer eine Kornnatter mit, weil die beißt nicht. Die hält man mal hoch und zeigt sie, die Leute können sie anfassen, die ist das gewohnt, ja, dass er nicht hektisch wird. Und ganz hinten stand eine jüngere Frau, die war vielleicht so 45, so mit ganz großen Augen, also so geguckt. Ist mir zwar aufgefallen, aber ich habe mir nichts bei gedacht. 2 Wochen später haben wir die gleiche Führung, die bieten wir immer 2-mal an. Standen die wieder da und da habe ich noch aus Spaß gesagt, habe ich zu schnell gesprochen oder? Nee, ich erzähle Ihnen das nachher. So. Diesmal waren ein Haufen Kinder dabei. Dann habe ich die Kornnatter da raus, also das Zaubermittel, ja, die, wie gesagt, die tut nichts. Und dann haben die Kinder mal ach, die fühlt sich ja toll an. Und dann kam die 45-Jährige von hinten, weil die Animation waren die Kinder, ja. Wenn die anfassen und ich nicht. Nee, also die Blöße gebe ich mir nicht. Fasst sie an, ach, das fühlt sich ja ganz toll an. Ach, fühlt es sich schön an. Das ist ein tolles Tier. Die Mutter kam dann nachher an und sagte, meine Tochter, die hat die Zeitung aufgeschlagen und da war eine Schlange in groß, da ist sie gerade ohnmächtig vom Stuhl gefallen. Die hat eine, aber sie wollte sich selbst heilen. Okay, und deswegen kam sie mit und sie sehen ja den Effekt auf einmal. Und da habe ich sage den Leuten immer, alles was bunt ist, kommt hier nicht vor. Also die ganzen Tiere haben Erdfarben, bräunlich oder so. Was bunt ist, fassen Sie bitte nicht an. Auch nicht die, die ich hier dabei habe. Das ist zufällig eine Kornnatter. Die hat keine Giftzähne, kann gar nichts, die kann auch nichts. Ja. Aber alles, was bunt ist, habe ich der Frau explizit nochmal vorsichtshalber dazu gesagt, weil die krabbe ich jetzt alles an, weil sie es jetzt kann. Ja. Hat sich also 100-mal bedankt und eine Woche später ruft mich unser Kassierer an und sagt, sag mal, ich blicke da nicht durch, was ist das hier? Ich habe 100 € als Spende bekommen, Therapiezwecke. Also das sind manchmal dann Erlebnisse, die passieren alle 5 Jahre mal, aber in der Summierung hat man jedes Jahr 5, 6 so Erlebnisse, wo man entweder innerlich lacht, um nicht zu zeigen, dass man die Leute fast auslacht, wie sie nämlich reagieren, ja, nämlich manchmal bekloppt irgendwo. Und dann müssen sie auch noch dran gehen, dann bleibe ich doch weg. Wenn mir, ich meine, ich habe jetzt vor Schlangen keine Angst, aber wenn mir 5 Meter weiter ein Tiger steht, ja, oder ein großer Hund reicht der auch schon, da gehe ich nicht hin, da bleibe ich weg. Aber bloß nicht den Rücken zeigen, auch nicht wegrennen. Also das muss man irgendwie im Griff haben.
Giftschlangen, so Richard, sind am Schloss Freudenberg und darüber hinaus kaum zu erwarten.
Hier haben wir keine Giftschlangen, weit und breit nicht. Außer wenn irgendwo was aus dem Terrarium abgehauen ist. So Spezialisten gibt es nämlich auch. Ich war selbst mal dabei. Der hat gerade seine Schlange gefüttert, eine Ratte reine Dote, ja, und die Schlange drüber hergefallen. Und dann klingelt das Handy und dann geht er ans Handy und lässt aber das Ding auf. Und die Schlange war dann, die hat das irgendwie mitgekriegt. Ach, kannst du mal einen Ausflug machen, ja, und hat sich gerade da hinten runtergemacht. Die habe ich auch nicht angefasst. Kann ich mich auch beherrschen hier, was ich nicht kenne. Wenn wir in Frankreich leben würden, würde ich nicht unbedingt unbesehen jede Schlange anfassen. Hier weiß ich, ist nichts dabei, was man was tun kann.
Ich fragte Richard, welche Schlange er vermutet, die vorzugsweise am Schloss Freudenberg zu finden ist.
Im Freudenberg? Eskulapnatter. Also theoretisch könnte auch mal eine Schlingnatter da rumkriechen. Die sind auch unten in den Weinbergen drin. Aber da kommst du nicht näher als 3 Meter dran. Da ist sie weg. Und die wird immer für eine Kreuzotter gehalten. Die hat auf dem Buckel so eine so ein bisschen gebänderte Zeichnung. Also wir haben ja hier eine Kartierung gemacht und da waren diese Schlingnattern, die wurden immer als Kreuzotter angesehen. Ich habe Kreuzotter bei mir im Garten. Neben Leben.
Wird wie groß?
80 cm maximal.
Wie kräftig?
Ja, so daumendick. Maximal. Auch maximal.
Und ist auch eine, die hier heimisch ist?
Ja. Oder ist Schlingnatter, Ringelnatter, Eskulapnatter. Das war's. Mehr haben wir hier. Weit weg in der Rhön. Aber da haben sie mal von Senckenberg, glaube ich, kartiert. Die haben, ich glaube, 210 Kreuzottern in der ganzen Rhön. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen da leben, dann müsste man dem Teufel zugehen, dass man überhaupt eine erwischt. Ja. Also, dass man drauf tritt oder sowas. Also, die sind dermaßen scheu. Die kriegen die Erschütterungen mit vom Boden, wenn da jemand läuft. Und dann sind die weg, sofort.
Das gilt für alle Schlangen oder nur für bestimmte?
Also, ich kann jetzt nur von den Heimischen. Ich bin ja kein Zoologe. Also Fangfragen wie diese jetzt. Nee, und da haben wir nur noch die Ringelnatter und die ist noch zu doof zum Beißen. Die beißt nicht, die droht immer nur. Also die zickt dich so an und denkst, was ist das denn da jetzt? Und die stößt immer nur so zu, tut so, aber die beißt nicht. Aber dafür sondert sie ein Sekret ab. Also sowas Perverses habe ich selten gerochen. Ja. Die hat irgendwie eine Drüse, vielleicht ist es auch eine Analdrüse, das habe ich jetzt damals nicht mitgekriegt. Ich habe es hier über den Frack gekriegt. Bin dann in der Gaststätte gewesen, habe mir das schön mit Flieder ausgewaschen. Und dann kam ich zurück und habe gesagt, und? Schlange mit Flieder, toll.
Das heißt, alle 3 Schlangen, die du gerade genannt hast, sind für uns nicht bedrohlich. Weder die Eskulapnatter noch die Schlingnatter noch die Ringelnatte.
Nein, überhaupt nichts. Die können nichts. Da können wir froh sein eigentlich.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annette Zitzmann und bei Richard Abt.